Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja. So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Morgen, Mäuschen.
Ja, moin.
Moin.
Na, ihr Lieben, moin.
Moin, moin, moin.
Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Bäckertüte.
Ja, und was ist da drin, ne?
Na? Ja? Da, 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 da.
Letty, oh. Ein Rosinenbrötchen.
Ich mag Rosinenbrötchen. Und was passiert, wenn man da ein Stückchen von abbricht?
Na?
Und man schiebt es, das seht ihr jetzt, ne? Guck mal, guck mal.
Oh, sie ist so fies, die Frau, die ist so fies. Und ihr sitzt da und habt kein Quark-Rosinenbrötchen.
Und du musst uns das
und schaltet jetzt wahrscheinlich auch gleich ab, weil ihr das nicht ertragen könnt.
Und dazu und jetzt einen Schluck Earl Grey.
Oder einen
Leute,
schönen
das
Kaffee.
Leben kann so schön sein.
Kann es. Wenn man nicht auf die verrückte Idee kommt, morgens um 9 am Sonntag einen Podcast zu machen.
Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist.
Du oder wir oder ich, wir beide. Egal.
Warum haben wir das nicht Psychologen beim Abendbrot genannt, Mensch?
Der wäre viel entspannter. Viel entspannter. Und jetzt machen wir das schon seit, ich weiß nicht, hunderten von Folgen. Ich vergesse mal, welche Folge wir gerade haben. Ist so egal, das gehört, das ist Routine. Aber wir machen das mal heute ganz entspannt. Ich werde eine kleine Geschichte vorlesen.
Ja, so zurück. Ich hoffe, es geht euch allen gut.
Ich will eine kleine Geschichte vorlesen. Was dann?
Ich möchte unsere Gäste, unsere Frühstücksgäste.
Ja, begrüßen. Hast
die
du
alle
schon?
Mit uns am. Ja, aber noch mal so richtig
die,
nett.
Die Geifern, die, wie nennt man die? Wie so ein Hund, wo da so der Speichel so runterläuft. So. Die,
was?
Die Geifern jetzt, weil du.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Rosinenbrötchen jetzt.
Ja, Rosinenbrötchen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch anderes, was Menschen gerne essen.
Nämlich?
Weiß ich nicht. Vielleicht eine Scheibe Vollkornbrot
mit
frischem Honig oder.
Oh, komm, hör auf, jetzt, jetzt läuft mir echt Wasser im Mund zusammen.
Ja, du hättest ja dein Brötchen nicht so schnell wegschieben können.
Ja, ich hatte so Hunger gehabt.
Ja. Also wir freuen uns jedenfalls, dass ihr heute dabei seid. Und Tilly wird jetzt eine Geschichte erzählen,
und zwar jetzt
damit ihr euch nicht mehr länger wundert, warum ihr heute auf dem Bildchen zu dieser Sendung eine Laterne drauf habt.
Genau. Das werdet ihr jetzt nämlich erfahren. Wenn ich irgendwann mal die Geschichte vorlesen darf, würdet ihr das erfahren. Wir können aber auch noch eine halbe Stunde um die Laterne rumtanzen.
Der ist ungeduldig, ne? Der ist so ungeduldig.
Wir haben wissbegierige Menschen, die uns zuhören. Und die schalten jetzt alle ab. Ja. Und dann. Und dann haben wir nachher nur noch uns beide. Und dann nehmen wir das für uns auf und hören das dann hinterher ab.
Und bis der Leute gesagt hat, nichts mehr zu.
Echt jetzt?
Dann.
Okay.
Lassen wir ihn plappern.
Gut, lassen wir mal plappern. Also, die Geschichte geht folgendermaßen: Unter einer Straßenlaterne steht ein Betrunkener und sucht und sucht und sucht. Da kommt ein Polizist vorbei und fragt ihn, was er denn verloren habe. Und der Mann antwortet: Mein Schlüssel. Schlüssel ist, weiß ich auch nicht. So, nun suchen beide. Ja, suchen. Und schließlich will der Polizist wissen, ob der Mann sicher sei, den Schlüssel gerade hier verloren zu haben. Und jener antwortet: Nein, nicht hier, sondern da hinten. Aber das ist doch viel zu dunkel, Herr Polizist. Ja, so. Das ist die lange, lange, kurze, nein, die kurze Geschichte von.
Und darum machst du jetzt einen Terror.
Ja, sieben. Von Paul Watzlawick, dem Psychologen, den wir beide eigentlich auch nicht.
Also so, Thorsten Sträter ist das nicht.
Das ist nicht Thorsten, das ist Paul Watzlawick. Aber Paul Watzlawick ist auch lustig. Nicht so lustig wie Thorsten Sträter, aber immerhin. So, und Annika und ich durften den auch in Amerika tatsächlich auch persönlich kennenlernen und ich habe bei dem auch eine Zusatzausbildung in systemischer Therapie gemacht, all solche Sachen. Und der hat ein Buch geschrieben, Anleitung zum Unglücklichsein. So,
das habe ich ungefähr in dieser Sendung schon 300 Mal erwähnt.
Das ist egal, das Wiederholung vertiefen muss nochmal gesagt werden. ein kleines Bändchen, richtig gut, schöne Geschichte in der Art. Und das muss ich auch erzählen. Er sagt, das Ding ist in Amerika. Der hat also in Amerika gelebt, Paul Pazewek. Ist gefloppt, weil Amerikaner wollen eine Anleitung zum Glücklichsein haben, nicht zum Unglück. Das heißt, die Amis waren zu blöd, das so richtig zu kapieren. Und deswegen, aber hier in Europa ist das Buch immer noch immer noch richtig gut. Sehr ironisch, das ist schön und sehr, Pazewek war richtig, ein richtig intelligenter Mensch. Der lebt leider nicht mehr. Wirklich so, den Leuten so auf die, wie soll man sagen, in die Seele geschaut. Mhm. Und diese Geschichte hat den, also passt zum Thema mehr desselben, ne? Klar. Der Besoffene, der sagt, also ich suche mehr desselben, ich suche nämlich da, wo ich mich auskenne, wo es ein bisschen hell ist und mache einfach mehr desselben, such da noch Dollar, obwohl ich mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß, dass ich da den Schlüssel nicht finde.
Hm. Ja, die Taktik ist ja auch so. Jo. Also es besteht ein Anfangsfehler,
ja,
indem er nicht da sucht, wo der Schlüssel ist, sondern da, wo Licht ist.
Ja.
Das heißt, er ist von einer falschen Voraussetzung ausgegangen in seinem Suffkopf. Er zieht ja auch noch andere mit rein.
Mhm.
Das heißt, er tobt weiter diesen falschen Weg.
Ja. Und es ist einfach dunkel, man weiß nicht, was ist da, könnte auch gefährlich sein.
Ja, und du findest den Schlüssel nicht, weil das dunkel ist.
So, und das hat er nun überhaupt keinen. Ne? Mhm. Also, so.
Und das ist natürlich eine sinnbildliche Geschichte für alles, wo man eigentlich schon am Anfang irgendwie einen Denkfehler macht oder vielleicht von falschen Voraussetzungen ausgeht. Oder
ja.
Oder zu Anfang irgendwie irgendwas tut, was nicht so ganz toll ist. Und auf diesem Weg bleibt, komme, was wolle. Selbst wenn man später erkennt, es ist totaler Murks.
Ja,
einfach nicht die Richtung ändert, sondern immer weiter. Wir haben in einer der vorigen Sendungen über ballistisches Denken gesprochen, also wie eine Gewehrkugel, die abgeschossen wird und die nicht wieder umdrehen kann.
Ja.
Das hat sowas davon.
Ja. Also nehmen wir mal dieses Beispiel, wir hatten ja jetzt gerade wieder Zeitverschiebung, ne, Sommerzeit, mehr desselben. Also seitdem es dieses komische seitdem es die Zeitverschiebung gibt, regen sich Leute drüber auf und auch die Wirtschaft, die Politik ist ja vollkommener Schwachsinn. Aber es geht nicht, es wird nicht rückgängig gemacht. Warum auch immer, wir machen mehr dasselben, es wird same procedure as every year, es wird immer wieder gemacht. Politiker, ganz beliebt, wir schießen also richtig viel Geld in irgendein Projekt rein. Also wir leben ja in Hamburg und ich arbeite jetzt auch neben der Elbphilharmonie und genieße den Blick auch drauf und finde es auch ganz toll, aber ich erinnere mich auch noch, das fing an, so und so viel wird die Elfi kosten und sie wurde immer teurer und immer teurer und teurer. Ja, da müssen wir noch mehr reinschießen und noch mehr reinschießen, mehr desselben, noch mehr Geld. Das ist ja das Schöne, es ist ja nicht das Geld des Politikers oder des Bürgermeisters oder wem auch immer, sondern das kommt ja nun mal halt von,
ja,
von den Steuerzahlern.
Ja, die mit ihrem persönlichen privaten Geld dafür haften. Ne?
Ja,
ich meine,
so
Geld ausgeben, was mir nicht gehört, das kriege ich auch noch ganz gut hin.
aber anstatt denn auch wirklich sagen, so scheiße verkalkuliert, aber ganz doll. Und jetzt gucken wir mal, gibt es vielleicht eine kleine Elfi oder gibt es gar keine oder wie auch immer. Wohlgemerkt, ich finde das Gebäude und so, ich war da auch einmal drin in meinem Leben, die Akustik ist sensationell. Und da ist auch so ein Ding, da redet jetzt auch kein Mensch mehr drüber. Es wird ausgesessen, so diese ganze Sache. Und das stimmt, es gibt jetzt, weiß Gott, andere Probleme als die Elfi oder was haben wir, Stuttgart 21, damals Berliner Flughafen. Ne? Hätten wir nicht Chuck Norris gehabt, der das übernommen hat und der Berliner Flughafen danach in einem Tag fertig wäre, der wäre immer noch nicht fertig.
Blöder Witz.
Ne? Chuck Norris, ich liebe sie.
Haben wir ja mehr so Sachen.
Ja.
Ich habe jetzt gerade irgendwie was über irgendeine Brücke gesehen, also das auch wieder das Gleiche ist.
Auch in Hamburg, Kölbrandbrücke auch.
Ja, ja, also muss jetzt alles auf den Schlag erneuert werden, weil man hat alles irgendwie jahrzehntelang nicht instand gesetzt, sondern rotten lassen. Also und dann ist natürlich alles irgendwann mal hin.
Genau.
Durch, wie nennt sich das, Betonkrebs. Also da sammelt sich ja Feuchtigkeit drin und ja, ja.
Die hört sich schon, und
bröckelt dann irgendwann.
Hört sich schon fies an.
Mm. Und das Drahtgeflecht da drin rostet. Und, ja. Irgendwie, das sieht auch nicht hübsch aus.
Ja. Aber dieses mehr desselben, das ist ja so eine beliebte Verhaltensstrategie, nicht nur bei Politikern, auch bei uns Normales. Und kann auch so ein richtiger Lösungsverhinderer sein. Ne? Und dann sind Alternativen sowas wie, ich experimentiere mal ein bisschen rum, ich probiere mal A und B und C. Und das hat Bert Brecht so schön gesagt. Leute, wir machen heute Bildungspodcast. Bert Brecht hat gesagt, wer A sagt, muss nicht B sagen, wenn er erkennt, dass A verkehrt ist. Ah, auch so ein kluger Mann.
Richtig,
das ist so.
Also es gibt ja auch im Haushalt oder im täglichen Leben viele Situationen. Also es muss nicht nur um so große Dinge gehen wie jetzt Politik oder sowas. Aber du machst mit deinem Sohn zusammen Hausarbeiten. Mhm. Und der ist einfach in Mathe grottenschlecht.
Ja.
Aber das Schlimme ist, er ist nicht grottenschlecht, weil er zu blöd ist. Der hat keinen Bock. Da sitzt dieser Neunjährige vor dir und hat keine Lust.
Der hat andere Probleme.
Der hat kommt andere schon Probleme.
So.
Und du kriegst ihn nicht. Und du, jedes Mal ist das Streit. Jedes Mal. Hm. Und jedes Mal sagst du wieder zu ihm, du willst doch später auch einen vernünftigen Beruf. Und du willst doch auch, dass du dann nicht irgendwie unter der Brücke schläfst. Und du musst dich einfach um deine Schule kümmern und so weiter. Du weißt eigentlich im Innern, dass das völliger Blödsinn ist, dem Kind mit 13 sowas oder 11 oder 9 hatten wir ihn gerade, sowas zu erzählen, weil das kann er überhaupt noch nicht abschätzen. Ja. Ist auch nichts, was ihn beeindruckt. Strafen beeindrucken ihn auch nicht, es sei denn, er nimmt das Handy weg. Aber was machst du dann? Also wie wäre es mit einer völlig anderen Einsicht? Mhm. Mit einer völlig anderen Geschichte? Also indem du dir die Aufgaben anguckst und du siehst, das geht um Multiplikation und so weiter und du fragst ihn, ob er dir helfen kann. Mhm. Du musst die Stromgeschichte ablesen, du musst dies noch machen und das noch. Und er sei jetzt inzwischen auch so ein bisschen älter. Du müsstest das Konto mit ihm angucken, du wüsstest ja Geld und so weiter und so weiter. Und dann suchst du ganz unauffällig Aufgaben, die diesen Aufgaben entspringen. Mhm. Und dann wirst du sehen, ob er damit gut zurechtkommt. Mhm. Und auf einmal siehe da.
Das heißt, es geht um den Sinn auch.
Es geht um den Sinn, es geht um die Aufgabe, es geht darum, das ist so vorpubertiert. Ne? Ja. So 9, 10, so ein Alter, da bist du so, da schlingerst du so in die Pubertierecke, so ganz allmählich, und du willst dich abnabeln. Du willst nicht mehr unbedingt alles tun, was man dir erzählt. Und auch du willst nicht mehr desselben. Mhm. Nicht noch eine Aufgabe, noch. Und immer diesen Mist.
Und immer
du willst
Stress,
das Gefühl haben, du bist schon ein bisschen größer.
Ja.
Und warum dieses Gefühl nicht unterstützen?
Ja.
Ne? Es ist nur ein Beispiel, aber es gilt für vieles.
Ja.
Für vieles, was wir so machen. Streitereien zwischen Paaren. Also richtig schön. Und jedes Mal ist es irgendwie immer dasselbe. Er holt die gleichen Sachen raus. Sie holt das Gleiche raus. Schon. Und damals hast du und du hast auch immer.
Und das wird sich auch nie ändern.
Richtig.
Und gibst zu, ne? Und du hast doch.
Oder ihr kennt doch das alle, wenn eure Mütter oder ja, Mütter tun es meistens, Väter seltener, aber die können das auch ganz gut. Du hast früher immer Erbsensuppe gegessen und du weißt ganz genau, du hast das Zeug noch nie leid.
Ja.
Da hast du erst mit angefangen, da warst du schon über 30. Nie, aber du hast immer und jedes Mal fangt ihr wieder an, dieses Ding. Das ist immer mehr desselben.
Ja.
Es geht auf einer Einbahnstraße und da gibt es scheinbar kein Weg weg, keine Abzweigung.
Weil man hat so Gewohnheiten, da geht es viel um Gewohnheiten. Unser Gehirn hat es gespeichert. Annika liebt Erbsensuppe. Liebst du ja, du magst.
Heute?
Heute, ja.
Aber als Kind konnte ich die nicht leiden.
Nee, ja, siehst du. Bei Annika ist es so, ich kenne dich ja nur schon so und so ein ganz bisschen. Also nichts ist so sicher, wie dass Annika sich verändert. Also. Zu sagen, ich weiß und das liebt sie und ja, aber diese Liebe, die kann sich auch wieder verändern. Sie hat ständig neue Leidenschaften, neue Interessen, neue Hobbys. Aber so für uns Normalos, dieses in Gewohnheiten geben uns Sicherheit. Und du hast dann, Oma hat eben in ihrer Gehirnschublade für ihre Nächte, sie liebt Vollmilchnuss und das schon seit Jahrzehnten, also wird sie es auch noch mit 30 und 40 auch noch lieben. Das ist, gibt unserem Gehirn so eine Routine und all das. Überleg mal, wenn du wenn du morgens aufstehst, ne, und du hast dein Ritual, Zähne putzen, dies und das sauber, ne, Gesicht waschen und dies und das und jenes, das läuft im Automatikmodus alles. Wenn wir jedes Mal, Annika, guckst du, bei Annika läuft wenig im Automatikmodus, ne? Du musst immer noch jeden Morgen gucken, wer bin ich, was bin ich, warum bin ich.
Ja, und ich bin immer so erschrocken, wer ist die alte Frau im Spiegel Gott. Und warum muss ich die jetzt kennen?
Also, gut, aber für all die, die eben nicht so ticken wie Annika, ist so ein Ritual, so eine Gewohnheit, die wir wie beim Autofahren, wo wir nicht mehr drüber nachdenken, wann schalten wir in den dritten Gang, das geht automatisch. Wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir beim Schlaf im Badezimmer Stunden verbringen, würden ständig das Auto abwürgen und Unfälle bauen. Also so ein Automatikmodus hat durchaus Vorteile. Warum guckst du mich so an und nix begeistert?
Ja, weil das stimmt.
Ja, ne?
Aber ich kriege das eben nicht so gut hin.
Nein,
wirklich
nicht.
Ich bin da nicht so.
Nee. Ne. Aber dieses auch, wenn du einmal so einen Weg eingeschlagen hast, dann zu sagen, Leute, oh, das war nicht der richtige Weg, das war verkehrt. Das bedeutet ja auch, dass du vor dir selbst und auch vor anderen Leuten wirklich Fehler eingestehen musst. Wieder unser Thema, ne? Fehler eingestehen, tut weh. Wie reagieren die anderen? Tut auch dein Gehirn weh, aua. Das heißt, ich muss plötzlich wieder arbeiten, muss ja wieder neu denken und anders denken. Das mögen einige Menschen, aber viel mehr mögen das eher weniger. So. Und jetzt machen wir einen ganz großen Schnitt, weil deswegen sind wir eigentlich auf das Thema gekommen. Wir gucken ja wirklich einmal am Tag, gucken wir beide Nachrichten. Um 20 Uhr wird Nachrichten geguckt. Und jedes Mal seit einigen Tagen sagen wir, das ist nicht wahr. Also es ist sowieso alles schrecklich, was man da so sieht. Aber auch die Lösungen sind immer mehr dasselbe. In beiden Kriegen, die wir im Moment haben, mehr Waffen. Mehr so. Wirtschaftskrisen, mehr Geld, mehr so. Also es ist immer auf der gleichen Stufe immer mehr dasselbe. Und deswegen kommen wir eigentlich auch auf dieses Thema.
Weil es ist ja gar nicht gesagt, dass das unbedingt die Lösung ist. Es kann die Lösung sein, gut, aber ich höre keine Alternativvorschläge. Und ich meine, in der Geschichte gab es auch andere Modelle.
Zum Beispiel?
Ja, Mahatma Gandhi zum Beispiel.
Ah,
also eine völlig gewaltlose,
ja,
Vorstellung, ja, gegen die englische Besatzung.
So ein kleiner, hagerer Mann. Ich habe immer dieses Bild vor Augen, ne, wie er da sitzt in seinem weißen Tuch mit der Spindel und wirklich. Ja. Und ich meine, was war der Jurist? War der doch, ne?
Der war Jurist, der hat in England studiert, ja. Und er hieß eigentlich auch anders, Mohandas Gandhi, wurde dann aber später Mahatma genannt, weil das heißt die große Seele.
Nein, auch wie schön.
Weil er,
Mahatma, ne? Heißt die große.
Und hat den dann auch irgendwann, also lange nicht, aber dann irgendwann hat er ihn dann akzeptiert, weil er so genannt wurde.
Ist er ja.
Und
auch.
Er hat eben, ja. Immer propagiert, also er war gegen viele Dinge. Und dieses mit dem Spindelrad hat natürlich auch damit zu tun, dass er wollte die Zollgeschichte. Also die Inder mussten Zoll bezahlen für die Stoffe, die wieder importiert wurden aus der Baumwolle, die sie selber gepflückt hatten und nach England geschifft wurden. Ja. Und die haben gesagt, wir können die Stoffe selber herstellen.
Ja.
Heute ist Indien einer der größten Stoffhersteller.
Ja.
Und die meisten Klamotten, die wir haben, kommen aus Bangladesch, Indien und werden dort, viele Stoffe werden dort hergestellt. Mhm. Und das ist so. Die Grundlage wurde damals von Mahatma Gandhi gelegt.
Echt?
So ein bisschen, ja, weil es gab immer schon reichlich Baumwolle. Also war es natürlich, aber die Briten wollten in ihren Stoff Fabriken natürlich selber das Geld verdienen. Also haben sie die Rohstoffe importiert, haben Stoffe draus gemacht und die wieder zurück nach Indien gebracht. Und die mussten die mit Zoll kaufen. Und das sind so Sachen, die sind in verschiedenen Sachen, sind öfter mal auf der Welt ausprobiert worden, Dinge, die wieder irgendwo hin mit Zoll zu belegen und sowas. Ja. Aber da ist das wirklich auch ein Punkt gewesen, ne? Der dann auch zeigte, wie abhängig die Inder waren. Und es kam dann ja zum Zweiten Weltkrieg, die Inder sollten damit irgendwie für die Engländer mit reingezogen worden und. Sehr kompliziert das Ganze. Aber auf jeden Fall hat er sich für einen friedlichen Weg, er war Freiheitskämpfer und hat sich für einen absolut friedlichen
Ziel wieder umgeworfen.
Ja. Und ich habe doch neulich so scherzhaft gesagt, was wäre denn, wenn zum Beispiel in der Ukraine sämtliche Frauen, alle Frauen aus Deutschland, aus Polen, aus, ich weiß nicht, einfach sich aufmachen würden und vielleicht, ich weiß nicht, nach Moskau marschieren oder ne, so. Das hatte ich ja so locker dahin gesagt, weil ich mich erinnert habe, es gibt von Gandhi diesen berühmten Salzmarsch. Frag mich nicht genau, warum das jetzt, wie genau zusammenhängt, das ist sehr kompliziert. Aber es ist so, dass er ist praktisch losmarschiert und hat dann auf diesem Weg zur britischen Regierung, ich glaube, da ging es auch wieder um Zölle und um Geld und alles Mögliche, auf dem Weg dorthin, er hat ja protestiert gegen die Besetzung, seines Landes sind eben viele Leute mitmarschiert. Er ist praktisch alleine angefangen. Mehr, ne? Und nachher waren es Tausende.
Warum muss ich an Forrest Gump gerade denken?
Ja, so in der Richtung. Das muss man sich mal vorstellen. Also in einer Zeit, wo wirklich überall die Waffen gesprochen haben, ist dieser kleine verhungerte Mann da durch die Gegend gestiefelt in seinem Läppchen. Und hat unglaublich intelligente Sachen von sich gegeben. Ne?
So.
Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg. So. Entschuldigung.
Genau. Ja, so ist es.
Also so wirklich intelligente Sachen.
Ja.
Und das sollte und das vergessen wir heute so schnell. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass wir jetzt das 1:1 übernehmen müssen. Aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, einen anderen Mittler, eine andere Idee, irgendwie einen anderen Ansatz.
Und da würde es Menschen geben, die so mutig sind wie Gandhi oder so intelligent wie Watzlawick, der war auch Berater von Politikern, also wurde bei Konflikten immer wieder eingesetzt. Weil er über den Tellerrand hinausguckt. Man sagt auch in dieser systemischen Therapie, die Watzlawick auch vertritt und die ich auch mache, es gibt Lösungen erster Ordnung, Lösungen zweiter Ordnung. Erste Ordnung, du versuchst praktisch auf der Ebene, auf der die Probleme entstanden sind, auch die Lösung zu finden. Mhm. Das geht meistens da hinten los. Ne? Und dann gibt es Lösungen zweiter Ordnung, das hat Gandhi eben gemacht und andere dann auch, die sagen, nein, wir gehen da auf einer ganz anderen Ebene, wir haben einen ganz anderen Blick auch und versuchen auch die Lösung auf einer anderen Ebene zu finden. Aber dazu gehört eben ganz, ganz viel Mut, weil, nochmal, es ist so schön, du bist es gewohnt, Lösungen so und so zu machen. Das hast du in deinem Leben, du hast Erfahrungen gemacht und du weißt, wenn ich es A und B so und so mache, dann wird das höchstwahrscheinlich auch gut werden. Und dann gibt es eben Menschen, die sind da auch sehr veränderungsresistent. Weil Veränderung heißt ja auch wieder, ich weiß nicht, was dabei rauskommt, kann auch daneben gehen. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich probiere es mal aus. Mehr als auf die Nase zu fallen.
Mehr desselben bringt ja im Grunde, das sehen wir ja, nicht unbedingt immer eine Lösung.
Ganz im Gegenteil.
Also, das ist ja ein Gehachel und hin und her. Und nehmen wir die Ukraine zum Beispiel. Das ist ja, man kann ja nicht sagen, dass es da irgendwie bis jetzt durch die Waffen irgendeine Entwicklung in die richtige Richtung gegeben hat. Man kann das ganze Dilemma irgendwie aufhalten, aber es gibt es kommt nicht zu einem Schluss. Es ist so.
Ja.
Der schlimmste Ratgeber für alle Probleme ist ja Angst. Und natürlich hat jeder Angst. Also in einem Kriegsfall, es wäre bekloppt, wenn man nicht Angst hätte. Natürlich.
Ja.
Diese Situation in Israel, im Gazastreifen, bitte? Ich bin da völlig fassungslos.
Und wir beide sind da vollkommen, irgendwann gestern, vorgestern, weiß ich gar nicht, haben wir noch mal gesehen, wie Kinder drunter leiden. Da haben sie wirklich Bilder gezeigt.
Natürlich.
Oh, nee, will ich gar nicht. Also es, ja.
Und die sind wieder die Zivilbevölkerung und hier und da. Wir wollen doch festhalten, egal was jetzt ist, ob es der was immer auch da losgeht, ob es der erste Schlag der Hamas ist, ob es die Vergeltung der anderen ist, ob es irgendein Militärschlag ist, es sind immer Söhne und Töchter, die sterben.
Ja.
Es sind immer Frauen und Kinder, die mit dabei draufgehen.
Ja.
Es trifft immer auch Unschuldige. Und zwar in irrsinnigen Mengen.
Ja.
Als ob das nix ist. Und dann sehe ich wieder irgendwelche, meistens Männer, tut mir ja leid, die dann da wieder in Uniform oder so stehen und oder als Staatsoberhäupter und dann da irgendwie ja so darüber reden, als ob sie, ja, so, wie soll ich das mal nennen, so, also so unemotional.
Ja,
ist so sachlich.
Ja.
Also wir reden hier über Fakten.
Ja, ja.
Nee, es geht um Elend und Elend ist nicht Fakt. Nee. Elend ist nur Scheibenkleister.
Und nehmen wir Netanjahu, das, was ich jetzt ein paar Mal auf, wo der wie er argumentiert, ist so menschenverachtend und auch wirklich deutlich, nein, das Ziel ist, die Hamas auszurotten, so hat er es gesagt. Und da haben wir gestern oder vorgestern einen Historiker, einen israelischen Historiker, der sich natürlich super damit auskennt, mit der Situation gehört und hat gesagt, man wird nie die Hamas ausrotten. Nein, das ist die Lösung, die für diesen Historiker überhaupt keinen Bestand hat, sondern es geht erstmal darum, Waffenruhe zu machen, Frieden, die Menschen, die Not an Menschen zu versorgen und dann sehen, wie es weitergeht. Und Netanjahu macht mehr dasselbe.
Mehr Bomben, und immer noch mehr. Bomben. Und wir wissen ja, wie viele Geiseln er befreit hat. Also das ist alles so.
Nee.
Nun kann ich da wirklich nur auf Stammtischebene was dazu sagen, weil ich wirklich kein Politiker bin.
Bloß was auch manchmal ganz gut ist, wenn du kein Politiker bist, von einer anderen Sicht.
Bloß aus psychologischer Sicht, wenn ich das übertrage, so etwas auf meinen Erfahrungsbereich, dann kann ich doch nur sagen, es hat doch noch nie, also solange ich denken kann und solange ich Menschen in meiner Umgebung kenne und habe, noch nie gebracht, wenn einer immer in die gleiche Kerbe haut. Mhm. Immer in die gleiche Kerbe, immer. Das bringt gar nichts. Es gibt Widerstand.
Ja.
Es gibt irgendwann die Abkehr.
Es gibt, und das gilt für nicht nur für die Politik,
aber
das gilt für
Lösung
die Beziehung.
Gibt es dadurch nicht.
Nein, gar nicht. Das ist auch so ein Ding. Also jetzt auch nochmal allgemein, die Welt, in der wir leben, verändert sich rasant. Richtig rasant. Und wir können uns nicht auf Erfahrungswissen von vor 10, 20 Jahren berufen, um Lösungen zu finden, sondern wir müssen neugierig bleiben, wir müssen uns weiterentwickeln, damit wir auch mitreden können und vielleicht auch mit Lösungen.
Also ich sehe das noch ein bisschen anders, weil wir ja in der Geschichte immer wieder ähnliche Situationen gehabt haben.
Ja.
Wir haben immer wieder Belagerungen gehabt, wir haben Geiselnahmen, das konnte der Mensch schon in der schon vor Christus Zeitrechnung prima.
Gegenseitig umbringen ging immer
schon. Ganz egal, in welches Land du gehst, in welche Urvölker, da waren sie alle flott dabei. Und das heißt, diese gewalttätige Ader und dieser Machtanspruch und dieses territoriale Denken ist schon ziemlich alt.
Ja.
Spätestens nachdem die Menschen sesshaft wurden und nicht mehr Nomaden waren, haben sie angefangen, sich gegenseitig auch den Grundbesitz zu neiden.
Ja, die Viecher, die Rinder. Die
ja, das. Und das ist jetzt meins und das ist deins und überhaupt und mir soll viel mehr gehören. Und das ist ja auch das, was dann immer passiert. Und da wird eine Stadt eingenommen und dann wird auch schnell, jetzt wird Kharkiv oder ich weiß nicht, welches da gerade jetzt war, habe ich nur ganz kurz gesehen, da wird jetzt eine russische Stadt draus. Gut, also ne, schnell in Besitz nehmen, schnell Siegel drauf drücken, meins.
So.
Das ist so, das ist so Uhr, das ist was, das kannst du in der Sandkiste beobachten. Ne?
Mhm.
Nimm den Trecker weg, kau einmal drauf rum, meins. Mhm. Es ist so, ist auch irgendwie kindisch, das Ganze, ne?
Ja, wenn es nicht so brutal und so traurig wäre, ja,
ja.
Aber da kommen so alte, da geht es um Macht, da geht es natürlich ganz viel um Macht.
Mhm.
Und jetzt machen wir, weil wir auf Stammtischniveau, es ist so ähnlich, ne? Es gibt also Menschen auf der Welt, die wirklich Milliarden, zig Milliarden Geld haben, Euro, Dollar und ich weiß nicht was. Hm. Was könnte man mit diesen Milliarden machen?
Unglaublich.
Was,
ne,
könnte man da? Mhm. Und ich meine, die sind ja von irgendwoher auch gekommen. Das heißt, irgendwie ist da was passiert. Also was ist das?
Mhm.
Na?
Also wo fehlen die jetzt eigentlich?
Genau, beziehungsweise was kann ich, wenn ich denn so viel Geld habe, was kann ich an Sachen machen? Es gibt ja viel Möglichkeiten.
Also es freut mich, wenn jemand für seine Arbeit gut bezahlt wird und häufelt da auch ein bisschen was an, alles gut.
Mhm.
Aber diese Mengen, wenn man manchmal liest, welche Mengen an Geld manche Menschen zur Verfügung haben,
ja.
Das hat schon, das hat Ausmaße,
ja.
Das ist schon irgendwie,
ja,
ganz schön wüst,
ja,
ne? Auch da wieder so eine richtig, richtig ziemliche Ungerechtigkeit dann auch wieder. Also gerade wenn ich sehe, dass es doch sehr arme Menschen gibt und so weiter. Und dann finde ich das schon gut, wenn Leute, die viel Geld haben, auch wirklich sehr viel Gelder dann auch wirklich für,
ja,
wohltätige Zwecke,
ja,
rüberschieben,
ja,
ganz ehrlich.
Machen ja einige auch.
Und das, ja, auch sicher. Und zwar richtig heftig, ohne großes Theater drumherum.
Was für ein Vergnügen muss es sein, wenn du eine Stiftung gründest für irgendetwas und du siehst denn, dass das, was du gegründet hast und das Geld, was du da auch reingesteckt hast, wenn das Früchte trägt und,
ja,
wenn du damit Menschen helfen kannst, Kinder helfen kannst, was für ein Riesenglück muss das sein. Weil noch mehr Geld auf dem Konto macht nicht Glück, ja, das wissen wir.
Mhm.
Aber Social Sponsoring und solche Sachen, das macht glücklich, das zu sehen, das ist wichtig.
Also denke ich auch. Aber das ist wieder noch ein anderes Problem.
So ein Ding. Aber
also
dieses,
mehr zurück zu diesem mehr desselben.
Ja, also bei, es ist mehr desselben, einmal das, also die Angst ablegen, etwas Neues auszuprobieren. Und das, also das Annika wirklich das beste Beispiel, du bist immer neugierig. Also Neugier ist für dich irgendwie die Energie auch für alles mögliche. Du
willst, die Grundstimmung eigentlich.
Also du würdest, wenn was Neues da ist, würdest du im Zweifelsfall erstmal sagen, das ist interessant. Das gucke ich mir mal an. Oder ich auch beim ersten, die ich probiere das. Leute, wir waren in Asien auf Märkten, also so wirklich auf dem Land. Sachen, da hat Annika Sachen ausprobiert. Nein, würde ich nie. Nein, die sahen schon so giftig aus. Sie war so, wow. Aber die, oh, das sieht interessant aus. Und ich probiere mal. Du wurdest auch nie krank, ne?
Davon nicht, nö.
Nö, irgendwie so eine blöde Fliege, da ein bisschen Malaria und Tuberkulose und so, aber nicht vom Essen.
Vom Essen. Das fand ich alles interessant. Und man kommt ja gleich ins Gespräch und das ist ja, auch interessant, weil,
ja,
die lachen sich ja scheckig dann auch zum Teil, weil man Dinge, die für einen Thai oder für einen Vietnamesen zum täglichen Leben gehören, die sind für dich ja völlig,
ja,
völlig neu. Also es muss ungefähr genauso sein, wenn ein Vietnamese das erste Mal Sauerkraut sieht. Ne? Also das stelle ich mir immer so vor. Und ich finde diese kulturellen Unterschiede spannend.
Weißt du, wir waren ja mit der Transsibirischen Eisenbahn damals unterwegs, aber ganz normal Holzklasse, also nicht mit einer Tourigung, sondern kamen dann auch aus China. Und dann saß uns gegenüber ein kleiner Japaner, das weiß ich noch. Und der hatte dann voller daheim, wir hatten dann so japanische Lebensmittel dabei gehabt. Unter anderem auch gesalzene
Pflaumen.
Pflaumen.
Und der hatte uns welche angeboten.
Und da war vorbei, Leute. Gesalzene Pflaumen, nee. Ich glaube, da kamst du auch deine Grenzen.
Ja, die mag ich bis heute nicht.
Nee, aber erstmal ausprobieren. Und das meine ich. Also, und ich habe es auch bestimmt schon mal gesagt, im Vergleich zu mir ist Annika da sehr experimentierfreudig und neugierig. Und deine Energie hat, wie soll ich sagen, ne? Ich bin mehr da so der, der Junge vom Land, ne? Weil der Bauer nicht kennt, das frägt ihn nicht, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und du hast immer wieder gesagt, komm, jetzt machen wir und jetzt tun wir und jetzt und hast immer so einen Schubs gegeben. So, probier mal aus. So, und dann, ja, ist der kleine Junge vom Land plötzlich dann durch die große, weite Welt getobt und das war gut so. Bin ich immer noch dankbar, dass du da die Energie immer reingepackt hast.
Ja.
Weil du, na, für dich war ist das Schlimmste ist Langeweile, beziehungsweise du hast eigentlich keine Langeweile, aber Nein. Wenn du keine geistige Nahrung hast, ne?
Doch, irgendwas. Ja, weil ich immer finde, diese Welt ist so unglaublich schön und es gibt so unglaublich schöne und interessante und lustige Dinge zu entdecken. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen zu viel Scheuklappen haben, anstatt das zu sehen und das, ihren Blick so einschränken.
Ja, da steckt Angst dahinter. Mhm. Und du hast keine Angst vor Menschen. Das finde ich ja. Nee, ich habe doch manchmal so. Nö, du nicht. Dich dürfte man nicht nachts allein im dunklen Wald aussetzen.
Nee, das bitte nicht.
Muss ich auch nicht haben, aber ich würde da nicht so jetzt so eingehen. Aber wenn
das
ich
so überlege, so
wie du nachts in Bangkok denn noch, oh, ich gehe noch mal eine Runde weg und dann ist sie da irgendwo in Bangkok in den dunkelsten Ecken gewesen.
Das war spannend.
Ja, so.
Nachtmärkte und so, toll.
Ja, ja.
Aber das da, ich fühle mich überall wohl, wo Menschen sind.
Mhm. Okay.
Also ich bin ja nicht so das Landei.
Nee, du quatschst ja auch eher in die Ecke dann. Ne,
ja, klar. Also wirklich so ein, ja, nachts ein unwegsamer, dunkler Wald. Und ich alleine auf weiter Pläne und weiß nicht, wohin ich soll.
Ist auch nicht mein Favorit.
Was natürlich irgendwie völlig irrational ist. Mhm. Das ist eher so bestimmt von 100 irgendwelchen Horrorfilmen, als dass das irgendwie realistisch ist. Denn bitteschön, Leute, wer soll da im Wald rumstehen und auf die dicke Frau da hinten warten? Die versucht hinter dieser kleinen Tanne da irgendwie Schutz zu suchen. Ja. Das ist doch bescheuert. Da steht keiner rum. Das ist also wirklich, in der Stadt kann das viel gefährlicher sein, weil potenziell sind da mehr Menschen, die dir vielleicht was Schlimmes wollen.
Bestimmt.
Wenn schon.
Mhm. Aber das ist nicht, da geht es auch nicht um Rationalität.
Ne? Das geht überhaupt nicht um Rationalität, das geht um diese, um so eine Urangst.
Mhm.
Und die ist eben dann eher, wird eher in so einer Situation angesprochen.
Okay.
Obwohl ich es sehr, sehr liebe, wenn Tilly und ich zusammen unterwegs sind. Mhm. Also wir haben ja auch schon im Wald Lagerfeuer und was weiß ich und haben irgendwo in der Hütte irgendwo einsam irgendwo gewohnt und so. Wirklich am dunklen Wald und so. Ich wäre da nicht unbedingt nachts in den Wald gelaufen, aber ich habe da gerne mit dir auf der Terrasse gesessen und fand das wunderschön.
Ja, ja.
Also, denn sobald jemand dabei ist, ist diese Angst auch weg. Es ist wirklich eine irrationale Angst, die nicht begründet ist.
Nö. Okay. Bogen nochmal zu mehr desselben. Dieses neugierig bleiben und sich auch versuchen, mit neuen Sachen zu beschäftigen, sich auszuprobieren. Also das, was Annika vor allen Dingen gut macht. Das ist wiederum auch die Voraussetzung, um auch bei Problemen neue Lösungen zu finden. Weil du bist einfach, du bist es dann gewohnt, dein Entscheidungsmuskel, wenn es den geben sollte, in deinem Gehirn, der freut sich. Der sagt, okay, jetzt gibt es wieder was, wo ich was lernen kann, mal gucken. Und du verharrst nicht wie ein Kaninchen vor der Stange, oh Gott, das ist neu und da weiß ich nicht, wie soll das weitergehen, sondern eher die Haltung, mal gucken. Ich werde schon einen Weg finden.
Vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Erziehung. Also ich habe ja schon als kleines Mädchen gesehen, wie meine Mutter nähte. Und ich habe dann ja immer mitgenäht. Mhm. Und dann das, was ich konnte. Und es gab auch gleichzeitig im Fernsehen MacGyver.
Ah, mit dem schwarzen Taschenmesser.
Meine Mutter mochte MacGyver sehr gerne und ich auch. Und wir haben immer sehr gelacht. Und dann haben wir beide immer gesagt, so, wenn wir ein Problem beim Nähen hatten, irgendwas ging nicht, dann haben wir gesagt, so, und jetzt den MacGyver rausholen. Wie können wir das lösen mit etwas, was wir haben? Und dieses Spiel hat so unglaublich viel Spaß gemacht,
wie toll,
dass wir das immer beibehalten haben irgendwie.
Ja.
Also irgendwas beim Kochen funktioniert nicht oder dir fehlt plötzlich auf, oh, dies und das vergessen. Mhm. Was kannst du tun, ohne jetzt irgendwie loszulaufen oder sowas? Was für eine einfache Lösung kann es geben?
Ja.
Und das habe ich übernommen für alles, was ich tue.
Also ich koche ja im Moment relativ viel und es geht auch relativ viel mal daneben. Und da muss Annika den McGalvan ihr wieder wecken und manchmal Sachen wirklich retten.
Das ist so. Ist aber nicht so toll. Du machst das toll.
Ja, danke schön. Ja, aber trotzdem, aber bestimmt sagen wir nicht, mir fällt jetzt nichts ein, aber du musst es oftmals so Feuerwehr spielen und sagen, okay, tu noch mal ein bisschen dies und das oder mach noch mal ein bisschen so und dann funktioniert es auch, wo ich schon gesagt hätte, oh Gott, das funktioniert nicht.
Ja, aber wenn du ein bisschen Ahnung von Physik oder Chemie hast.
Habe ich nicht. Vergiss es. Ja. Das haben wir schon mehrere probiert.
Also, worauf ich hinaus wollte, oftmals, glaube ich, sollte man bei der Lösung von Problemen so ein MacGyver rausholen. Das heißt, guck dich erstmal um, was habe ich für Möglichkeiten?
Ja.
Also, was habe ich in der Hand? Was ist verfügbar? Nicht unbedingt jetzt nach der noch teuersten Lösung schielen, sondern was habe ich eigentlich zur Verfügung? Mhm. Also, ich habe gestern oder wann gehört, da soll es also eine Lösung bei dieser Kindergeschichte, bei dem Geld für die Kinder geben, da soll eine ganze Behörde wieder eingerichtet werden mit 5009 Leuten. Sag mal, habe ich etwas nicht mitgekriegt? Wäre es nicht sinnvoller, das Geld auch bei den Kindern zu lassen?
So.
Gibt es keine Lösung, wo ich nicht erst noch 5000 Leute einstellen muss, auf einem Arbeitsmarkt, wo gar nicht genug sind? Also das macht alles so gar keinen Sinn. Oder habe ich das völlig falsch verstanden? Mhm. Und das sind manchmal, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es ist ein Beispiel dafür, dass oft Lösungen angestrebt werden, die sehr kompliziert sind.
Ja,
da muss dann ein extra Verfahren und eine extra Karte und ein extra so und wir müssen dann Gremium-Ausschuss,
tralala. Das ist ganz wichtig. Erstmal einen Ausschuss und eine Arbeitsgruppe. Ja. Wir machen eine Arbeitsgruppe.
Ja.
Und die macht dann Papier und dann wird geguckt. Ja.
Also oftmals ist doch vielleicht weniger mehr,
und
vielleicht auch mehr auf den Inhalt.
Danke, wollte ich gerade, wir bleiben noch zusammen, wir beiden. Das wollte ich sagen. Nicht nur auf die Form, also nicht nur auf diese so, sondern auf den Inhalt. Da nebenbei, ne? Also weltweit wird in Deutschland deswegen auch nicht mehr viel investiert, weil die sagen, die Bürokratie, das ist irre. Also bis ich da irgendwie ein Startup oder sowas in Gang bringe, da ersticke ich ja ein Papier, in Regelungen, muss ganz viel Geld reinstecken, bevor ich überhaupt irgendwie was machen kann. Und das gehört mit dazu, ne? Bevor ich irgendwie was tue, muss erstmal die Behörde befriedigt werden.
Also irgendwann mache ich mal eine Comedy-Sendung und die wird dann heißen Der Klositz.
Der Klositz?
Ja,
also, oh Gott.
Ja,
oh Gott,
okay. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen.
Nee, mach es nicht. Nee, nicht zum Frühstück.
Aber es geht um einen soften Toilettensitz. Das ist eine Farce.
Ja.
Das Ganze ist eine Farce, wobei meine Krankenkasse sehr wohl ganz niedlich, die Techniker sind da ganz süß und wirklich nett, sind wirklich bereit, dies zu bezahlen. Aber dieser bürokratische Zwischenaufwand zwischen dem Händler, der irgendwie und dann der Krankenkasse und der Arzt und die Verordnung und ich mittendrin.
Aber da hast du auch eine kluge Lösung gefunden, weil jetzt, wir hoffen jedenfalls, wird sie die Krankenkasse und dieser Händler, der für das gleiche Produkt irgendwie das Doppelte haben will, als man zum Beispiel bei einem großen Online-Versandhandel bezahlen müsste.
Das Amazon heißt, ja.
Ja, genau. Na, dass die praktisch direkt miteinander kommunizieren.
Richtig, weil das tue ich nicht. Da sind Bestimmungen in den Pflegesätzen und was weiß ich, wozu der verpflichtet ist was nicht, aber ich glaube, Entschuldigung, Leute, ich glaube, dass jeder von uns solche Sachen kennt, wo er versucht, irgendetwas zu regeln oder irgendwas braucht und irgendwie an diese Mauer gerät, wo eine andere Behörde, ein anderer Teilnehmer an dieser lustigen Erlaubnisrunde oder Besorgungsrunde oder wie man es nennen will, und dann erklärt, nee, das geht nicht, weil. Und dann stehst du mittenmann zwischen Hunderten von irgendwelchen Auflagen und irgendwelchen Vorschlägen und Papieren und Anträgen Und ich so, das kann nicht wahr sein. Mhm. Geht das nicht einfacher? Mhm. Und es geht in anderen Ländern ja einfacher.
Ja. Und da geht es wieder darum, zum einen durchhalten, zum anderen trotz alledem, und das kann Annika gut nett bleiben, auch am Telefon. Du hast ja immer Freunde.
Ja, weil die Leute können nichts dafür.
Nö, so. Und dann auch wieder Lösungen finden, ne? Und wieder sehen. Und ja, und das wird auch klappen, aber es dauert, es kostet viel Energie. Und das, was wir im Kleinen haben, gibt es natürlich dann im Größeren, ja, und natürlich. Bei größeren Fällen genauso. Aber nochmal, dieses neugierig bleiben. Alte Verhaltensweisen, wenn sie wirklich nicht mehr hinhauen und was sie wirklich, wenn sie merken, nee, das ist eine Gewohnheit, das habe ich schon vor 20 Jahren so und so gemacht, haut nicht mehr hin, dann wirklich ab in den Papierkorb. Du hast die Erfahrung gemacht, ja, und es haut nicht mehr hin, und da haben wir wieder, ne, Kopf ist rund, damit man das Denken ändern kann.
Na, aber meistens geht es ja darum, dass du gar nicht derjenige bist, der sein Verhalten ändern sollte oder muss. Sondern du hast es ja vielleicht mit irgendjemandem zu tun, eine Stelle, ein Partner, ein Kollegen, was weiß ich, der ja an irgendetwas festhält. Und du hast ja das Gefühl, du rennst gegen eine Mauer.
Ja.
Und es wird sich einfach nichts ändern, weil dieser Typ sich oder diese Frau oder Vorgesetzte nicht ändert.
Ja.
Also kannst du im Grunde nur entweder, du veränderst deinen Arbeitsplatz oder Wirkungskreis oder was immer auch, suchst dir einen neuen Job oder wie auch immer, oder du wartest, bis der endlich in Rente geht. Aber also manchmal lässt sich einfach auch nichts wirklich lösen.
Auch das ist eine Erkenntnis.
Weil derjenige wirklich absolut borniert ist und an seiner Methode festhält.
Ja.
Der gibt dir seit Jahren dieselben beknackten Arbeitsanweisungen, die du schon seit Jahren nicht mehr machst, und deshalb läuft es ja. Aber schlägt dir jedes Mal auf die Schulter und sagt, sehen Sie, ich habe doch gesagt, das läuft so und so. Der kriegt überhaupt nicht mit, dass du das schon ewig anders machst, weil
dann ist es so, aber dann kannst du auch wirklich psychologisch spielen, so du denn nicht einer bist, und guckst dir den mal von einer anderen, von der psychologischen Perspektive an, wie funktioniert der oder die. Was macht die anders? Und dann machst du so Verhaltensvorhersagen, was ich auch mal spannend finde. Pass mal auf, gleich wird er dieses und jenes sagen in der Konferenz. Gleich wird das und das und jenes passieren. Menschen sind manchmal nicht so sehr kompliziert, gerade diese Sorte nicht, die eben so verharren in ihrem Meer desselben. Und du kannst jetzt schon drauf wetten, mach das ruhig, ich wette mit dir selbst oder mit Kollegen, pass auf, was der oder die gleich machen wird. Das ist interessant.
Ja, aber verstehst du, manchmal ist es dann auch so, dass du irgendwann ja auch genervt bist, weil du musst immer irgendwie die Kastanien aus dem Feuer holen. Du bist derjenige, der den Einsatzplan neu schreibt. Du bist derjenige, der mit den Kollegen rumdebattiert oder ein anderer Kollege ist derjenige, der das immer macht. Oder ihr müsst das eigentlich alles unter euch regeln, weil der Trottel das seit Jahrzehnten nicht hinkriegt. Er kriegt aber immer noch den Zuschlag oder ist immer noch der Leithammel. Das kann doch nicht sein.
Und da ist eben die Frage, jetzt kommen wir wieder weg, den Gandhi in dir. Was kannst du machen? Also kannst du dem das nochmal sehr deutlich machen, vielleicht auch mit deinem Kollegen, deiner Kollegin zusammen, mit dem Betriebsrat, wie auch immer. Dieses take it, change it or leave it, wenn du es nicht ertragen kannst, wenn du es nicht verändern kannst, dann müsstest du auch in letzter Konsequenz überlegen, will ich diesen ganzen Kram jetzt nicht verlassen, weil das ist deine Lebenszeit.
Ne? Naja, aber wenn ich den Gandhi in mir weg, soll ich einen Hungerstreik machen? Da sagt er höchstens zu mir, wird ja auch Zeit, dass ich mal abnehme. Das funktioniert ja auch nicht so wirklich.
Oh, nee. Aber
oder in Klammerlatschen mit einer Spindel und einem Laken um über die Gänge wandeln, das ist ja nur auch irgendwie fragwürdig.
Aber trotzdem, also ne? Menschen kannst du nur begrenzt kontrollieren, aber du kannst sie analysieren.
Ich könnte versuchen, zum Beispiel, wenn es mit irgendwelchen Mitarbeitervertretern darüber zu sprechen, mit meinen Kollegen. Ich kann natürlich auch eine Meuterei anzetteln. Ich könnte zur, wenn es das gibt, Betriebsrat gehen. Ich könnte auch zu dem davor noch Vorgesetzten gehen.
Es gibt auch durchaus Möglichkeiten, sich da wirklich Rat zu holen, um mal so eine Strategie, was gibt es für Lösungen? Es gibt Coaches, die sich auf diese Bereiche spezialisiert haben. Und da kommen wir noch zum Punkt, dieses Out-of-the-Box-Denken, also wirklich die gewohnten Pfade verlassen und mal Möglichkeiten sehen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Das ist übrigens bei mir jedenfalls in der Psychotherapie und in der Beratung, im Coaching, Es ist eigentlich mein Job, dieses Out-of-the-Box-Denken.
Richtig, meine auch.
Und deine auch, ne? So anzuregen. Und dann, und das ist so, macht so viel Spaß, wenn dann Klienten, Ratsuchende kommen und sagen, das habe ich ja noch nie gesehen. Mhm. Ja. So, und das, ich habe so einige, das liebe ich. Den merkst du richtig und du siehst es auch, das macht so klick, klick. Mhm. Aha, ach so. Ja, so kann man das, so kann man das ja auch sehen. Mhm. Aber da muss ich mal drüber nachdenken. Und das macht Spaß. Also dieses so schubsen, so na, richtig so anschubsen mit neuen Gedanken und sagen, so guck doch mal so. Hm? Also ein anderes Mindset, um es jetzt psychologisch zu sagen, oder eine Art von Reframing, also das Problem in einem anderen Rahmen, in einem neuen Rahmen zu sehen. Das ist es.
Gehen muss.
Nudging, ja. Ist keine Süßigkeit. Nudging ist anstoßen, ne?
Schubsen, ja.
Schubsen, ne? Mhm. Schubsen zur Verhaltensänderung.
Nudge, also N-U-D-G-E genau. Geschrieben.
Genau.
Nutge.
Genau.
Also Nutge heißt, Nudge heißt Schubser.
Kleiner. Und weil wir jetzt ja, Stupser, wenn wir hier rausgucken beim Frühstück, dann gucken wir auf die Schlei hier oben im Norden. Und wir sind ja in der Nähe von Heiterbu in der alten Wikinger-Siedlung. Und Wikinger waren keine lustigen Gesellen, wirklich nicht. Wenn die unterwegs waren und haben da Raubzüge, die waren schon brutal, haben Sklaverei, haben Leute umgebracht ohne Ende, Leute gefangen genommen. Also die waren nicht sehr lustig, aber was sie waren immer neugierig. Die waren immer auf Achse, sie waren überall auf der Welt mit ihren leichten Booten, waren gefährlich, aber waren auch Explorer, ne, waren wirklich Erkunder. Und da denke ich mal, so wir beide, also Annika noch mehr als ich zunehmend, aber wir haben so einen Wikinger, weg den Wikinger in dir, so.
Naja,
das will ich sagen.
Sagen wir mal so, ich bin der Marco Polo unter den Frauen. Also Wikinger, ja, also ich Entdecker, also dieses Entdecken, das finde ich schön.
Das meine ich. Ja. Also nicht Leute umbringen und nicht Sklaven halten, nein, das machen
überhaupt
wir nicht. Machen wir auch nicht
und
mehr.
Und ich bin auch kein Berserker.
Du bist kein Berserker, das sind die auf den Wikinger-Schiffen, die ganz vorne als erstes in mein Land kamen, wenn die dann irgendwo anders, meistens plünderten sie erstmal Klöster, weil da wussten sie, die haben keine Gegenwehr, die haben meistens lecker Essen, viel Gold und all so ein Zeugs. Und da kamen als erste die Berserker dann zum Zuge, weil das waren blutrünstige Menschen, Männer. Ich würde sagen, das waren alles mehr oder weniger psychisch kranke Leute, Psychotiker, irgendwas in der Richtung.
Haben sich, das weiß man gar nicht, aber die haben sich vor allen Dingen durch Drogen haben die sich.
Siehst du, da war schon damals legalisiert, genau, die
ja,
durften
die
schon.
Die hatten Abkommen mit Lauterbach, die haben sie oh Gott. Also auf jeden Fall, die haben sich schon mal, die haben sich was reingeschoben und dadurch hatten sie weniger Angst und sind von den einlaufenden Booten gleich runter und sofort.
Und dann
hau mich,
so. Vielleicht die Kombi aus weniger Angst, Psychopharmaka und
da also von der Geschichte stammt bis heute dieses Wort Berserker.
Ja,
hier hat das zusammengestellt, tobt darum wie ein Berserker. Im Englischen gibt es das heute auch noch Berserk.
Oh,
also wenn jemand verrückt spielt, ja.
Oh Leute, das ist so Bildung heute, ne? Merkt ihr das?
Ja, ne?
Wahnsinn.
Also ihr seid platt jetzt.
Ja, jetzt schon.
Ja, also. Da können wir eigentlich doch Zuschüsse irgendwo mal beantragen, ne?
Wofür?
EU-Zuschüsse für Bildung.
Ach so.
Erwachsenenbildung.
Oh Gott. wir schweifen uns jetzt.
Wir schwiffen uns wieder ab.
So. Also manchmal ist weniger mehr, nicht immer mehr dasselbe. Mal, ne? Und mein letztes Beispiel dafür, dass ich immer wieder, und ich finde es zu schön, ich liebe ja Hamster, ne? Also Hamster-Videos, Hamster-Clips und so, finde ich zu schön. Und ein Hamster, der sich so ständig im Rad bewegt und dreht und dreht und dreht, ist ja ein doofer Hamster, weil der dreht sich immer schneller und in der Hoffnung, je schneller ich da drin bin, umso eher komme ich da raus. Nein, ein kluger Hamster, der sagt, ich halte jetzt mal das Rad an, steig aus, guck mir das gerade mal von draußen an, überleg, was bist du für ein Idiot gewesen, da immer mehr desselben zu machen. Also sei ein kluger Hamster und tritt ab und zu mal aus seinem Hamsterrad raus und guck mal, was du verändern kannst.
Dabei ist das völliger Schwachsinn. Der Hamster läuft in seinem Rad, weil er sich vorgenommen hat, 15 Minuten Sport zu treiben.
Oh.
Ja, jetzt entschuldige bitte mal. Ja.
Ja.
Also da ganz wir, klarer Fall, okay. Weil danach gibt es ja dann schon wieder Rosinenbrötchen oder sowas.
Genau, er will Kalorien sparen, ne?
Er will ein bisschen Kalorien sparen, okay. Er wird sonst zu
dick. So Leute, das war's wieder mit unserer Bildung, mit unserem Bildungsauftrag. Ja,
ne? Schon wieder im Eimer. Ja,
so,
ihr Lieben, wir sind schon wieder durch.
Gott sei Dank.
Ja.
Schreibt. Habt uns lieb, teilt uns.
Und vor allen Dingen, wenn ihr das nächste Mal irgendetwas tut oder macht oder ihr ärgert euch oder ihr seid im Streit oder so und euch fällt ein Mensch, also das habe ich jetzt schon 100-mal gesagt, zieht mal die Notbremse, geht mal raus aus der Situation und überlegt mal, kann ich vielleicht mal was anders machen? So irgendwie, da ich das ja schon mal gemacht habe, hat das wohl nicht so viel gebracht. Vielleicht mal was anderes? Also mir dasselbe scheint nichts zu bringen.
Vielleicht nächste Woche mal kein Quark-Rosinenbrötchen, vielleicht.
Und das hat ja was gebracht. Entschuldige bitte. Ich sehe ganz deutlich den Speck. Ja, also entschuldige, es hat super was gebracht.
Okay. Also,
der ist doof. Ne?
Ja, ja, da reden wir gleich noch, weil wir diskutieren gleich weiter.
Ihr macht Lieben, es gut. Einen schönen Sonntag.
Ja, wünschen wir euch.
Und eine schöne Woche. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt:
Na?
Psychologen beim Frühstück.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.